Es ist Ende April, draußen scheint die Sonne, es ist herrliches Wetter. Ich kann aus meinem Fenster heraus sehen, wie viele Menschen, natürlich Corona-konform, Spaziergänge machen, das Wetter genießen, zum See gehen. Und ich sitze hier und überlege mir, ob ich ja die nächsten 45 Minuten eher als Bestrafung oder doch als etwas sehr Lohnenswertes betrachten soll, mit Ferdi von Stolzmann zusammen diesen Podcast zu machen. Ich denke mal, die folgenden Minuten werden es mir zeigen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Major Talk. Wir haben heute mal wieder einiges im Petto, was den amerikanischen Spitzensport angeht, auf das ihr euch total freuen könnt. Und wenn ich von wir spreche, dann, ich habe ihn eben schon erwähnt und ich hoffe, er nimmt es mir nicht zu böse, dann kann ich natürlich keinen geringeren damit meinen als dich, Ferdi. Moin, mein Lieber.
Moin, ich grüße. Auch ich gucke aus meinem Zimmer mit einem super Wetter vor der Nase, aber auch einem sehr interessanten Baum. Da müsste ich jetzt ins große Buch reinschauen, was der überhaupt ist oder welche Sorte der angehört. Will ich gar nicht machen. Ich bin hier für den Sport, genau wie du. Und deswegen würde ich sagen, lass uns da doch gleich rübergehen.
Lass uns da doch gleich rübergehen. Auch wenn du gerne mir irgendwann mal ganz intensiv von diesem Baum berichten kannst, hört sich relativ spannend an, zumindest. Aber wir wollen uns gar nicht länger aufhalten, denn ich denke mal, vielleicht wollen wir beide auch nochmal später die letzten Sonnenstrahlen genießen des heutigen Tages. Deshalb, los soll's gehen, denn der Sport soll mal wieder nicht zu knapp, war mal wieder nicht zu knapp in der NFL. Und ich denke mal, da hältst du uns mal wieder auf dem Laufenden, was alles passiert ist in der größten Football-Liga der Welt.
Ja, und ich hatte noch nie so viel Bock, wie heute von der NFL zu reden, dem Sport des Super Bowls. Das war ja in dieser Woche eigentlich immer nur die Super League, um die es ging im Sport. Deswegen bin ich super froh, dass ich mich jetzt wieder dieser Sportart widmen darf. Ich glaube, viele waren wirklich so fußballfixiert in dieser letzten Woche, dass einige Meldungen vielleicht wirklich brandneu sind für einige. Eine kam auch erst heute rein. Also ich bin wirklich gespannt. Ich fange wie immer mal mit meiner mittlerweile Trademark-Newsrunde an. Deswegen da auch wieder wirklich ein schönes Mixed Bag, was wir da haben. Ich fange mal mit einem ganz neuen Thema an, was ich so noch nie behandelt habe. Und das ist, dass die Cincinnati Bengals einen neuen Trikotsatz bekommen haben. Groß hat sich jetzt nichts getan. Es sind immer noch die Cincinnati Bengals mit den Vereinsfarben Orange, Schwarz und Weiß. Aber man kann so viel sagen, ich persönlich finde sie besser. Ich empfehle euch mal auf Instagram oder auf die offizielle Seite der Bengals zu gehen, mal reinschauen, wie das Ganze jetzt aussieht. Ich finde es persönlich sehr gelungen. Und vielleicht gucke ich auch deswegen nächstes Jahr etwas lieber die Cincinnati Bengals an, auch wenn sie nicht so häufig gezeigt werden mit dem Football, den sie momentan zeigen. Aber ich glaube, man kann hoffen, dass auch Joe Burrow, wenn er wieder fit ist, da so ein bisschen glänzt in dem neuen Jersey. Jetzt aber mal zu einem Division-Rival der Cincinnati Bengals, nämlich den Cleveland Browns. Denn die haben einen neuen Spieler verpflichtet, nämlich Jadeveon Clowney. Der Mann, der war noch auf dem Free-Agent-Markt verfügbar. Der war ja letztes Jahr in Tennessee, davor in Seattle. Ganz interessant, letztes Jahr hatte er schon Gespräche mit den Browns geführt, da haben sie sich aber nicht irgendwie ganz in der Mitte gefunden. Jetzt haben sie sich auf 10 Millionen US-Dollar auf dieses eine Jahr, für das er unterschrieben hat, haben sie sich da geeinigt. Und man darf nicht vergessen, Clowney, der war mal richtig gut, war ja auch der First Overall Pick von den Houston Texans einst, hatte jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen, wie auch wirklich in der Saison 2022, da am Knie verletzt gewesen. Und deswegen nur 8 Spiele absolviert und keinen Sack für sich in seine Statistik sammeln können. Aber wir hoffen, es wird besser. Er wird ja auch an der Seite von Myles Garrett spielen. Dem Mann, der ja wirklich den Pass Rush in der Zukunft vielleicht verkörpern kann in der AFC. Klar, der hatte seinen Ausraster gegen die Steelers, aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr guter Spieler. Auch die Arizona Cardinals haben sich verstärkt und zwar auf der Running Back Position mit James Conner. Der Mann kam auch von den Pittsburgh Steelers, also die haben wir heute schon ordentlich im Angebot bisher und damit ist auch noch nicht Ende, ich mache gleich da weiter. Aber erstmal zu James Conner alleine, der war ja 2018 im Pro Bowl, hat wirklich gut gespielt, aber auch er hatte Verletzungsprobleme und hofft jetzt in der Wüste von Arizona, von Phoenix, da so ein bisschen mehr Glück für sich finden zu können und wieder besser zu performen. Man kann sagen, Arizona, ein Team, das hat jetzt eine wirklich coole Offseason so weit hinter sich mit Verpflichtungen wie J.J. Watt, A.J. Green und jetzt auch noch James Conner. Also da können wir uns freuen. Die NFC West für mich bisher wirklich die Division. Die macht richtig Spaß, da freue ich mich. Zu den Zahlen von James Conner im letzten Jahr, der hat 721 Yards erlaufen und obendrauf noch zum Verschönern die 6 Touchdowns, die wir nicht vergessen wollen. Aber jetzt kommen wir zu seinem alten Team, den Pittsburgh Steelers. Und da haben sie wirklich einen richtig guten Move getan, wie ich finde, denn Mike Tomlin, der Head Coach, der bleibt den Steelers noch weitere 3 Jahre erhalten. Tomlin ist ja unfassbar lange schon im Amt, seit 2007. Er war oder ist immer noch der jüngste Super Bowl-Sieger als Head Coach. Den hat er nämlich 2008 mit den Steelers gewonnen, hat auch schon als Defensive Coordinator mit den Buccaneers 2002 diesen Titel geholt. Also Mike Tomlin Der ist ein richtig guter Coach. Da kann sich Pittsburgh wirklich sehr glücklich schätzen. Bjarne, wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Können Sie sich sehr glücklich mitschätzen. Ich glaube, du hast das ganz gut auf den Punkt gebracht gerade. Und wie gesagt, gute Verpflichtung. Und ich sehe es so ein bisschen wie du. Also wirklich sehr, sehr spannend, was auch diese Woche wieder passiert ist. Und man kann sich einfach nur einmal mehr freuen auf diese neue Saison. Sehr, sehr spannende Trades. Und ich bin, ja, es kribbelt einfach, es kribbelt.
Es kribbelt auf jeden Fall. Und jetzt ist es tatsächlich mal ein bisschen anders. Ich habe ja in der letzten Woche so ein bisschen die Tradition etabliert, dass ich nach der Newsrunde mich der Zukunft der Liga widme. Und heißt, ich gucke da ein bisschen auf die Prospects des Drafts, der in 9 Tagen ansteht, beziehungsweise am Mittwoch sind es nur noch 8 Tage. Heute ist es aber so, dass wir auf einen gucken, der mit der NFL in der Zukunft zumindest nicht mehr aktiv was zu tun hat. Denn Alex Smith, der hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er war insgesamt 16 Jahre in der NFL und war auch eins der First Overall Pick im Draft in dem Jahr 2005, wurde gewählt von den San Francisco 49ers. Da hat er sich einige Zeit halten können, bis 2011 ungefähr war das, müsste es sein zumindest. Da hat er aber nie wirklich was Großes gerissen. Klar, hat auch mal eine 13-3-Saison, kam in die Playoffs, hat er wirklich gut gespielt, aber er konnte diesem Status von dem First Overall Pick nie wirklich gerecht werden. Deswegen wechselt er zu den Kansas City Chiefs und da hat er auch wirklich toll gespielt. Er hat insgesamt 5 Jahre für das Chiefs Kingdom gespielt. Er war 4-mal in den Playoffs, 3-mal wurde er in den Pro Bowl gewählt, also eine wirklich klasse Karriere. Und dann, als Patrick Mahomes halt in dieser Franchise übernommen hat, dann wechselt er nach Washington in die Hauptstadt zu den Redskins, mittlerweile ja das Football-Team. Und da hatte er einfach großes Pech. Er hatte sich eine sehr starke Verletzung zugezogen und die hatte man dann eigentlich schon im Griff, hat sie operiert. Nur das Problem war, nach dieser OP hatte sein Bein einen bakteriellen Befall von fleischfressenden Bakterien, die das Bein wirklich stark angegriffen haben. Eine Amputation stand lange im Raum, man wusste nicht, wie sieht es mit der Zukunft von Alex Smith aus? Er wusste auch selber nicht, wie lebenswert ist das vielleicht ohne mein gesundes Bein. Deswegen war keine leichte Zeit für ihn. Und deswegen umso toller und inspirierender, dass er tatsächlich letztes Jahr wieder zurück in die NFL gefunden hat. Er hat klasse gespielt, war als Starter 5-1 im letzten Jahr in einer Division, die ja wirklich nicht gut war. Das Washington Football Team hat ja mit einer 7-9 Bilanz den Division-Sieg eingetütet. Er war aber leider wieder nicht in den Playoffs mit dabei aufgrund einer kleinen Verletzung. Er wurde aber für diese tolle Leistung zum Comeback Player of the Year gewählt und das auch vollkommen zu Recht. Und er hat auch wirklich gut gespielt, sodass Teams ihn eigentlich ganz gerne noch in der Liga haben wollten. Zum Beispiel die Jacksonville Jaguars. Die sind ja jetzt in den Händen von Coach Urban Meyer und der war der College Coach von Alex Smith in Utah und der wollte ganz gerne wieder mit seinem alten Schützling zusammenarbeiten. Alex Smith hat dann gesagt, nee, irgendwie, ich habe zwar irgendwie Lust, aber ich habe durch diese Verletzung gemerkt, es gibt tatsächlich noch was Wichtigeres als Football und das ist die Gesundheit und die Familie, für die ich da sein möchte. Er hat seinen Rücktritt am Montag bekannt gegeben über Instagram mit einem wirklich tollen Video. Ich weiß nicht, Björn, hast du das Video gesehen auf Insta?
Habe ich gesehen, auf Insta, genauso wie das Video von Edelman davor schon die Woche. Sehr, sehr inspirierend. Wie gesagt, handelt natürlich nochmal von der Geschichte, die du gerade schon erzählt hast, von dieser ganz, ganz schweren Verletzung. Also ich kann mich daran erinnern, vor ja mittlerweile fast schon 3 Jahren, was das für eine Riesenbestürzung damals war. Erstmal die Verletzung und dann 17 Operationen, das muss man sich mal geben. Also 17 Operationen an diesem Bein, um das irgendwie überleben zu lassen, damit das nicht am Ende dann nicht mit einem Bein dasteht. Und ja, ein Wahnsinn, dass er sich zurückgekämpft hat. Deswegen zu Recht Comeback Player of the Year, du hast es schon genannt. Und eine fantastische Karriere. Vielleicht wäre noch mehr möglich gewesen, aber ich glaube, am Ende kann er sehr, sehr stolz auf das sein, was erreicht hat, meine Güte. Und das wird in dem Video ganz schön gezeigt. Deshalb für alle, die es sich noch nicht angeschaut haben, auf Instagram gehen oder auf YouTube gehen, dürfte mittlerweile auch da schon zu sehen sein und Alex Smith eingeben, dann seht ihr was Schönes.
Auf jeden Fall. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel Werbung machen, weil ich Angst habe. Dieses Video ist so toll und ihr drückt sofort bei uns auf Pause und wir sehen euch dann in 5 Minuten erst wieder. Aber für alle, die es ganz gerne gucken wollen, zum Beispiel auf Instagram alexsmith_11, das ist ein offizieller Account, wo mittlerweile nur noch dieses eine Video auf der Plattform ist. Also es ist wirklich cool. Auch eine besondere Geschichte, die ich ganz gerne vertiefen möchte, ist, wir hatten drüber gesprochen, er hatte einen wirklich langen Leidensweg hinter sich und in der Reha konnte man sagen, dass ihm aber auch dieses Football-Gefühl, der Football auch an sich, also ich meine jetzt das Spielgerät der Football, dieses braune Lederei, hat ihm wieder Leben eingehaucht. Er war unmotiviert, wollte nicht mehr, er hat aufgegeben eigentlich schon. Und dann kam sein Physiotherapeut auf die geniale Idee, ihn seine Übungen mitten im Football machen zu lassen. Und sofort war Alex Smith da, er hatte ein Ziel vor Augen. Und mittlerweile wissen wir zum Glück, wie das ausgegangen ist. Also wirklich klasse. Was so ein bisschen schade ist, Alex Smith hat insgesamt über seine Karriere 99 Siege geholt. Heißt, einer fehlt bis zu dieser tollen 100er-Marke. Die wird er leider nicht mehr erreichen. Es sei denn, er kommt dann doch irgendwie zurück, à la Brett Favre. Da bin ich mal gespannt, wobei ich das nicht glaube. 67 Niederlagen hat er zudem noch und ein Unentschieden. Also das zum Abschluss zu Alex Smith, ein wirklich toller Spieler, der wirklich viel geleistet hat. Und ich wollte das als Hauptthema heute mal festlegen, weil dieser Mann es sich auch einfach verdient hat. Abschließend meine Frage zu Alex Smith, Bjarne. Wir hatten ja bei Edelman drüber gesprochen, ist das ein Hall of Famer oder nicht? Bei Alex Smith würde ich es ganz gerne bei dir oder von dir nochmal hören. Wie siehst du das?
Schwieriger würde ich es da tatsächlich einordnen. Wie gesagt, bei Edelman, glaube ich, sind wir uns eindeutig klar, was er zumindest in den Playoffs am Ende gerissen hat, was er für Erfolge hat. Ja, das, die stehen natürlich nicht auf der Habenseite von Alex Smith. Was auf seiner Habenseite steht, ist trotzdem eine coole Karriere und einfach diese besondere Story. Und bin ich tatsächlich zwar zwiegespalten, ob diese Geschichte, so schön sie ist und so bemerkenswert, ob sie tatsächlich am Ende für einen Hall of Fame-Platz reicht. Eine tolle Karriere hat am Ende trotzdem hingelegt. Ich glaube, du hast es erwähnt, er hat insgesamt dreimal Pro Bowl gespielt. War sogar, glaube ich, mal als Ersatzmann hinter Colin Kaepernick im Super Bowl mit den 49ers, das, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Also hat einiges mitgemacht und am Ende ist nochmal allen bewiesen durch sein Comeback. Hall of Fame würde ich trotzdem mal eher hinten anstellen und sagen, okay, da gibt es vielleicht dann doch ein paar andere, die ein bisschen herausragenderes, jetzt mal abgesehen von dieser Verletzung in ihrer Karriere, erlebt und erreicht haben. Deswegen etwas schwieriger als bei Edelman, verdient hätte er es trotzdem am Ende. Also ich wäre keiner, der mit dem Finger auf ihn zeigen würde und sage, ey, sag mal, was macht der denn eigentlich unter diesen elitären Namen? Von wegen Alex Smith, ein ganz besonderer Spieler, 99 Siege, kommen nicht von irgendwoher. Trotzdem, für mich eine gespaltene Sache. Aber jetzt lasse ich zum Schluss mal den Experten sprechen. Vielleicht widerspricht er mir ja auch.
Erstmal kann ich dir zustimmen. Alex Smith war Super Bowl-Teilnehmer hinter Colin Kaepernick, aber eben halt als Backup. Und ich sehe es wie du, Alex Smith, das ist vielleicht eine Mischung aus Cinderella-Story und Hollywood-Reif. Da passt irgendwie alles zusammen, was sich Football-Romantiker erhoffen. Aber trotzdem fehlt dieser ganz große sportliche Erfolg und auch diese ganz großen Zahlen. Er war zwar dreimal im Pro Bowl, aber das ist halt kein Wert, den du irgendwie brauchst oder mit dem du angeben kannst in einer Hall of Fame-Diskussion. Deswegen Alex Smith, eine tolle Karriere, lange in der Liga gehalten. Er war First Overall Pick, aber für die Hall of Fame in Canton, Ohio, dem Gründungsort der NFL, da bin ich mir ziemlich sicher, das kann dafür nicht reichen. Aber trotzdem, glaube ich, wird die Football-Welt ihn nicht so schnell vergessen. Wir auch nicht. Und das war's für die NFL erstmal. Nächste Woche steht dann der Draft an. Da gibt's dann nochmal das ganz große Preview, das kann ich sagen. Da gucken wir nochmal so ein bisschen auf die übrig gebliebenen offensiven Talente, wie zum Beispiel Kyle Pitts aus Florida. Aber wir wollen auch gucken, wer vielleicht den Jungs wie Trey Lance, Trevor Lawrence so ein bisschen Probleme bereiten kann, wer da vielleicht auf der defensiven Seite des Balls lauert. Das alles nächste Woche. Heute war das wieder recht sportlich, eine gesunde Länge, denke ich. Und deswegen, Bjarne, bist du dran.
Du machst dir in letzter Zeit immer Gedanken, ne? Das muss ich vielleicht auch mal anfangen, mir über Gedanken über die Länge von gewissen Sachen zu machen. Es schadet anscheinend nicht. Es soll es auch geben, dass Ferdi und ich einer Meinung sind, zumindest bei der Hall of Fame-Frage, was Alex Smith angeht. Wechseln wir die Sportart, gehen wir zur NBA rüber und da sind wir bei einem, da sprechen wir jetzt heute noch gar nicht von Hall of Fame oder alles, aber da sprechen wir von jemandem, der sich auch sein eigenes Vermächtnis zumindest baut, und zwar Chris Paul. Der bastelt weiter an seinem Denkmal. Er hat jetzt beim Overtime-Sieg seiner Phoenix Suns bei den Milwaukee Bucks, 128 zu 127, ist eine ganz enge Kiste, mal wieder als Point Guard 13 Assists verteilt und damit ist ihm etwas, ja, Historisches gelungen, und zwar ist er an bei der besten Liste der Assists in der gesamten Liga an Magic Johnson vorbeigezogen. Für alle, die Magic Johnson nicht kennen sollten, entweder ja, müsst ihr ihn sofort googeln, aber vielleicht auch erstmal wieder nach der Folge. Ich merke, wir sollten nicht alle immer von der Folge direkt weglotsen, aber Magic Johnson, ein ganz, ganz großer Spieler der Los Angeles Lakers, einer der größten Spieler der Liga, die jemals hervorgebracht hat. Und an ihm ist er mit diesen 13 Assists vorbeigezogen, liegt jetzt momentan auf Platz 5. Von der All-Time-Assists-List mit 10.145 Vorbereitungen. Also Wahnsinn, was Chris Paul in seiner Karriere bisher erreicht hat. Um vielleicht einen kurzen Vergleich zu machen, auf Platz 1 John Stockton. Auch er ein Riesenspieler, der bei den Utah Jazz über Jahre aktiv war, hat über 1300 Spiele für Utah gemacht und über 15.000 Assists. Also noch ein kleiner Meilenstein bis ganz, ganz weit nach oben für Chris Paul, aber auf jeden Fall etwas Erwähnenswertes und etwas, wo auch er seinen Legendenstatus immer weiter nach oben schraubt. Wer nichts mehr schrauben kann in der Liga, jemand, den wir vor ein paar Wochen erst ganz frisch in unserem Podcast hatten, ist LaMarcus Aldridge. Der hat nämlich relativ überraschend seine Karriere beendet, nachdem er ja, wir berichteten darüber, der 35-jährige alte Center vor Wochen erst bei den Brooklyn Nets einen Vertrag unterschrieben hat, um ihnen nochmal ein bisschen zu helfen, sollte nochmal auf seine alten Tage, der ist ja ein ehemaliger All-Star, also wirklich ein Spieler, der über viele Jahre Großes gerissen hat in der Liga, sollte er nochmal der Truppe um Irving, um Harden, um Durant helfen und hat jetzt seine Karriere beendet. Überraschend, warum? Aufgrund Herzprobleme. Nach seinem letzten Spiel am 10. April hatte sich Aldridge abends in medizinischer Behandlung gegeben, aufgrund eines ungleichmäßigen Herzschlags. Und obwohl es zum Glück alles gut ausgegangen ist, sagte er danach, obwohl es mir jetzt besser geht, war das, was ich an diesem Abend gefühlt habe, eines der erschreckendsten Dinge in meinem Leben, schrieb er bei Twitter und gestand dadurch, dass er seine 15 Jahre lange Karriere alles untergeordnet hat und jetzt der Basketballzeit ist. Adieu zu sagen, damit er seine Family an die erste Stelle setzen kann. Ich glaube, Ferdi, etwas, was einfach nur menschlich ist am Ende, diese Entscheidung, oder?
Auf jeden Fall menschlich. Ich glaube, wenn du Schmerz in der Herzregion spürst, dann weißt du, das ist nicht nur eine Verletzung, die vielleicht dich für eine Zeit rausnimmt, was den Sport angeht. Das ist eine Verletzung vielleicht oder ein Schmerz, der auf jeden Fall Unbehagen auslöst, weil du weißt ganz genau, wenn da Schmerzen auftreten, dann ist das nicht gesund. Das sollte auf keinen Fall so sein. Deswegen großer Respekt. Ich ziehe da immer meinen Hut vor, weil ich glaube, für viele Spieler das gar nicht so einfach ist, auch unter diesem öffentlichen Druck einfach mal zu sagen, ich stelle Geld und Sport und Fans einfach mal hinten an, weil ich immer noch ein Mensch bin, der gesund sein möchte und leben möchte. Und ich glaube, das kommt manchmal zu kurz. Deswegen muss ich hier nochmal sagen, ganz stark von Aldridge, aber auch eben von Alex Smith, wie gerade eben schon erwähnt, dass da die Gesundheit wirklich an erster Stelle steht. Und das kann ich nicht oft genug irgendwie betonen und lobpreisen.
Wir lieben alle den Sport und wir lieben alle, was der Sport mit uns macht. Aber die Gesundheit, wie Ferdi es so schön gesagt hat, steht immer an erster Stelle. Deshalb trotzdem nochmal kurz zum Abschluss die Stats von LaMarcus Aldridge. In seiner Karriere über 9 Jahre war er für die Portland Trail Blazers von 2006 bis 2015 aktiv. Hat er danach noch 6 Jahre für die San Antonio Spurs gespielt. War insgesamt 7-maliger All-Star, also wirklich ein großer Spieler dieser Liga und ist jetzt, wie gesagt, frisch zu den Nets im März noch gewechselt, um den Topstars James Harden, Durant, Kyrie Irving zu helfen, deren Meisterschaft nach Brooklyn zu holen, aber vor allem seiner ersten Meisterschaft überhaupt, diesen Traum sich zu erfüllen. Das kann er jetzt leider nicht mehr, deshalb umso bemerkenswerter nochmal diese Entscheidung am Ende und umso menschlicher. Und wir wünschen ihm alles Gute für das weitere Leben und vor allem, dass es mit den Herzproblemen besser wird und dass seine Entscheidung am Ende die richtige war. Wer auch verletzt ist, allerdings zum Glück noch nicht so schlimm, dass er sich über ein Karriereende Gedanken machen müsste, ist Donovan Mitchell. Da gab es doch einen ziemlich großen Strecken bei den Utah Jazz, denn Donovan Mitchell hatte sich am rechten Knöchel verletzt und es wurde am Anfang von einer ziemlich langen Ausfallzeit spekuliert. Das ist am Ende zwar wahrscheinlich nicht mehr der Fall, das ist so ein bisschen Aufatmen im Lager der Jazz. Es ist zwar noch unklar, wie lange Mitchell ausfällt, aber der 24-Jährige soll wohl ein paar Partien aussetzen, bevor er Rückkehr freigegeben wird. Ganz so schlimm soll seine Ausfallzeit allerdings nicht sein. Beim 119-111 Sieg der Jazz gegen die Indiana Pacers letzte Woche Freitag hatte sich Mitchell im dritten Viertel einfach den rechten Knöchel verletzt, ein bisschen verdreht und hat danach versucht, noch weiter zu spielen, es ging aber nicht mehr. Er landete unglücklich und knickte um. Deshalb am Ende, diese Verletzungspause für dich, Ferdi, die Frage. Mitchell stand bisher wirklich sehr, sehr gut in dieser Saison drin. Erzielte über die gesamte Saison 26 Punkte im Durchschnitt, ne, ist 43,8% der ganzen Zeit aus dem Feld und ist mit den Jazz an erster Stelle in der Liga. 42 Siege, 14 Niederlagen, unfassbar die Saison der Utah Jazz. Wie bitter wäre eine langfristige Verletzung von Donovan Mitchell für Utah?
Unfassbar bitter. Also das wäre für mich nochmal deutlich einer drüber als zum Beispiel die Verletzung von Jamal Murray in Denver, weil wir haben in Utah kein Star-Ensemble wie in LA zum Beispiel, in beiden Mannschaften. Deswegen Bei Utah ist es wirklich dieses Teamgefüge, was zusammenhält. Und da ist Mitchell als Starter natürlich ein unfassbar wichtiger Bestandteil von. Und wenn der länger fehlt, dann auch noch in den Playoffs rein, das wäre verheerend für die Titelträume der Utah Jazz. So wird er wahrscheinlich bald wieder zurückkommen können, in den Playoffs fit sein werden. Aber trotzdem, wie gesagt, die können, sind da mit einem blauen Auge davongekommen. Und Mitchell oder ohne Mitchell fehlt dann vielleicht der einzige wahre Starspieler in der Mannschaft.
Es sei ihm oder es sei zumindest den Utah Jazz gegönnt, dass sie ihren zweimaligen All-Star so schnell wie möglich wieder zurückbekommen, um einfach weiter diese Erfolgsgeschichte zu schreiben und um vielleicht ein gehöriges Wörtchen in den Playoffs mitzusprechen. Wir werden es uns anschauen. Letzte Woche hatten wir schon die Tabelle im Fokus, wie es aussieht in der NBA, und die Utah Jazz, wie ich es eben gesagt habe, führen die Liga weiter an im Westen. Ganz, ganz starke Saison bisher und einer der Riesengaranten dafür, Donovan Mitchell. Damit die NBA allerdings überhaupt weitergespielt wird, zumindest in den nächsten Tagen, bereitet sie sich gerade so ein bisschen darauf vor. Das ist ein großes Urteil, wir haben es jetzt mehrere Male auch schon angesprochen, das George Floyd-Urteil sollte hoffentlich allen von euch da draußen ein Begriff sein, so ein bisschen die NBA im Atem hält. Denn jetzt gerade dürften, glaube ich, die Geschworenen noch tagen, also die Gerichtsverhandlungen sind soweit durch, es wird nur noch das Urteil erwartet sozusagen, gut möglich sogar, dass wenn der Podcast morgen sozusagen kommt, immer einen Tag später raus, als dass wir ihn aufnehmen, online ist, dass vielleicht es sogar schon ein Urteil dazu gibt, und die NBA hat die Teams da zumindest darüber informiert, dass im Zuge des anstehenden Urteils im Fall des Todes von George Floyd es mit möglichen Konsequenzen zu rechnen ist. Es ist ja noch nicht wirklich offen oder beziehungsweise sehr, sehr offen, wie am Ende dieser Prozess ausgehen wird, ob der ehemalige Polizist für frei vielleicht sogar gesprochen wird oder für lebenslang hinter Gittern muss. Alles ist möglich, und je nach Ausgang des Verfahrens sei mit Protesten, Bürgerunruhen und auch Reaktionen der NBA-Spieler selbst beziehungsweise NBA-Teams zu rechnen, die ja schon im Vorfeld ordentlich dafür sich ausgesetzt hatten sozusagen oder dafür eingesetzt hatten, eher gesagt, dass dem ehemaligen Polizisten Derek Chauvin ein, ja, sehr fairer, also sehr langes Urteil sozusagen hinter Gittern erwartet. Und zuletzt wurden ja, wie ich berichtet hatte letzte Woche, die Partien der Minnesota Timberwolves und unter anderem gegen die Brooklyn Nets verschoben, nachdem mal wieder Daunte Wright, ein dunkelhäutiger Mitbürger der USA, während einer Polizeikontrolle erschossen wurde. Unfassbare Szenen, die sich dort abspielen. Hältst du es für wirklich möglich, dass die NBA möglicherweise so schnell wie möglich nach einem George Floyd-Urteil, was nicht so positiv ausgehen sollte, pausieren würde?
Halte ich für sehr realistisch. Würde mich sogar wundern, wenn es nicht der Fall wäre. Also wenn da nicht die oder das Urteil kommt, was man sich dann irgendwie auch aus einer neutralen Sicht raus erhofft, dann würde es mich wirklich wundern, wenn da nichts kommt, weil letztens vor einer Woche haben wir drüber gesprochen, Daunte Wright, da gab es sofort zumindest in den Teams aus Minneapolis, die den Staat Minnesota vertreten, sofort zumindest Boykottierungen für einzelne Spiele. Deswegen, und dann ein Urteil, wo es dann keine Veränderung irgendwie gibt durch so eine Straftaten, ich glaube, dann wäre die Reaktion nochmal deutlich heftiger als nur Spieler- oder Spielboykottierungen. Da werden dann wieder von LeBron James auf jeden Fall, glaube ich, wird die Plattform Sport für politische Statements genutzt, auch wenn Zlatan das nicht unbedingt gefallen wird. Aber würde mich wirklich wundern, wenn da nichts kommt.
Ich meine, wer sind wir, dass wir Zlatan Ibrahimovic widersprechen, aber in dem Fall muss man es wahrscheinlich, da es einfach ein so überdimensional großer Fall ist, der am Ende hoffentlich zumindest aus neutraler Sicht gerecht bewertet wird von den Geschworenen und zum Gunste von George Floyd, zumindest von den von der Familie von George Floyd am Ende entschieden wird. Wir hoffen es sehr, wir halten euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Stunden erwartet uns da ein Urteil, und ihr werdet es auf jeden Fall in diesem Podcast hören. Damit kommen wir aber nochmal zum, letzten großen Thema in der NBA, und zwar den beiden Deutschen, die wir schon mal angesprochen hatten, Daniel Theiss, Moritz Wagner. Die waren ja vor Wochen in einen sehr, sehr überraschenden Trade miteinander verwickelt. Wie gesagt, wir berichteten darüber, und Daniel Theiss, lange für die Boston Celtics unterwegs, wurde in diesem Trade im März nach Chicago geholt und kam gestern zum allerersten Mal seit seinem Wechsel nach Boston zurück in seine alte Heimat und holte mit den Bulls einen etwas überraschenden Sieg bei den Celtics und wurde danach der Partie von seinem ehemaligen Coach Brad Stevens, der Celtics-Coach, sowie seinem neuen Coach bei den Bulls, da kommen wir gleich nochmal zu, ja eigentlich mit Lob überschüttet. Und er sagte Brad Stevens, dass er ihn sehr vermissen würde in seinem Team, dass man auf Daniel, wie er ihn nannte, immer zählen konnte, man konnte ihn ins kalte Wasser schmeißen, wusste, dass er abliefert. Im vergangenen Jahr ist er dann explodiert und wir vermissen ihn nun, gab Stevens zu. Theis wechselte 2017 damals aus Bamberg zu den Celtics, hat über 240 Spiele, ich glaube 247 genau, für die Boston Celtics absolviert und entwickelt sie sich wirklich in den Jahren zu einem Starter bei den Celtics, der 29-Jährige, der mit Boston sogar die Conference Finals erreichte und ein Spieler, den man in Boston vermisst. Selbst Daniel Theis gab gestern Abend nach dem Spiel nochmal zu, dass er ja zumindest überrascht war von diesem Wechsel, sagen wir mal. Denn auch Brad Stevens sagte es nochmal, unsere Verteidigung wird zwar zuletzt immer wieder besser, wir lernen aber noch, wie man ohne Daniel so gut miteinander kommunizieren kann, wie er es tat. Er ist ein sehr vielseitiger Spieler, er möchte immer gewinnen. Und Theis selbst sagte, er ist ein bisschen komisch, zu Gast im Garden zu sein, sozusagen der Heimspielstätte der Boston Celtics. Er war überrascht davon, es hatte allerdings am Ende hauptsächlich finanzielle Motive, warum dieser ganze Trade, wie gesagt, wir berichteten vor Wochen darüber, zustande gekommen ist. Umso schöner für Daniel Theis, dass es bei den Bulls genauso gut läuft für ihn, oder zumindest ähnlich gut, denn Bulls-Coach Billy Donovan bestätigte, dass er unfassbar zufrieden sei mit der Leistung von Daniel Theis bisher und dass man sich gut vorstellen könnte, ihn über die Saison hinaus an die Bulls zu binden. Es gab zwar noch keine genauen Gespräche im Detail, aber es wurde deutlich, dass man ihn sehr gerne mag, sagte Donovan hier bei den Chicago Bulls und wir hoffen, ihn langfristig halten zu können. Das heißt, vielleicht die ganze Geschichte am Ende, sie geht positiv, hoffentlich für Daniel Theis aus. Donovan schwärmte wirklich von ihm, er sagte, er ist jemand, den wir sehr mögen und ich habe das Gefühl, dass er in der Zukunft richtig gut für uns werden könnte. Für dich, Ferdi, wenn du das so hörst, was empfindest du da? Vor allem, wir sprechen gleich über Moritz Wagner, über den Pendant, der dann sozusagen zu den Boston Celtics anstelle von Daniel Theis gewechselt ist. Hat Theis am Ende die besseren Karten in der Hand gehabt?
Schwierig zu sagen, wenn man das jetzt im Großen und Ganzen betrachtet, denn man darf nicht vergessen, dass Chicago wirklich um die Teilnahme am Play-in-Tournament kämpft. Die sind da wirklich ganz stark verfolgt von zum Beispiel den Washington Wizards oder auch den Toronto Raptors. Da ist noch gar nichts in Stein gemeißelt. Und ich glaube, wenn Chicago ins Play-in-Tournament kommt und dann vielleicht sogar auch in die Playoffs vorrückt, dann ist er auf jeden Fall der klare Gewinner. Wenn nicht, dann hat sich zumindest dieser Trade für ihn in dem ersten Jahr nicht sofort gelohnt. Aber wenn halt die Bulls ihn länger halten mit einem vernünftigen Vertrag, dann glaube ich, kann man sich in einer Stadt wie Chicago wirklich sehr wohlfühlen.
Auf jeden Fall. Also Theis, wir hatten es ja auch schon mal angedeutet, zuerst erstmal als Rollenspieler vorgedacht gewesen, stand nicht sofort immer in der Starting Five, zuletzt schon. Ich glaube, 2-3 Mal in Folge durfte er starten bei den Bulls. Besonders allerdings hatte das auch natürlich, sag mal, die Ursprung daher, dass mit Zach LaVine, der Hauptspieler, der Starspieler der Bulls, mit einer Corona-Infektion flach liegt und das Line-Up somit umgeworfen musste von Coach Donovan. In seinen bisherigen 13 Einsätzen hat Theis aber für die Bulls, ja, kam auf 9,5 Punkte im Schnitt, 4,6 Rebounds, so um die 23 Minuten Einsatzzeit, das ist vernünftig. Ne? Allerdings muss man auch sagen, wie du es eben angedeutet hast, sie liegen momentan in der Eastern Conference, ja, wirklich sehr, sehr knapp, immer an der Grenze zum Playoff-In-Tournament, mal sind sie 11., mal 10., also es wird spannend sein, ob sie es am Ende in dieses Tournament und damit in die möglicherweise Playoffs schaffen. Es sei Daniel Theis und uns aus deutscher Sicht gegönnt und damit soll es das zu ihm gewesen sein und wir schauen zum Abschluss nochmal zu seinem Pendant, Moritz Wagner, denn der hat ja im Gegensatz zu Daniel Theis eine wirklich sehr unschöne Woche oder sehr unschöne Tage hinter sich, denn er wurde bei den Boston Celtics entlassen. Die haben sich von Moritz Wagner getrennt, die Franchise hat das letzte Woche offiziell mitgeteilt, der deutsche Nationalspieler wird entlassen, um einen Kaderplatz für Jabari Parker zu schaffen. Zu Jabari Parker gleich nochmal ein, zwei Wörter. Zuerst mal zu Theis. Wie gesagt, er ist am Ende, am letzten Tag der Trade-Deadline. Er hat ja bei den Washington Wizards gespielt und ist dann zu den Chicago Bulls getradet worden. Diesen haben ihn dann aber in einer Nacht- und Nebelaktion, sagen wir mal, der war vielleicht eine Stunde lang Spieler der Chicago Bulls, haben ihn dann sofort mit Daniel Theis im direkten Duell getauscht. Und ja, bei den Bulls kam bisher der 23-jährige Berliner, hatte ja wirklich nur sehr sperrig zum Einsatz. Er hat zwar 9-mal gespielt, aber im Schnitt nur so um die 7 Minuten, so 1,5 Punkte geholt. Also der 23-jährige hatte einen wirklich schweren Stand, einen schweren Start. Und nun wird der Big Man die Celtics verlassen müssen. Innerhalb von der Frist von 48 Stunden war er zwar noch auf so einer Art Waiver-List. Auch dazu gleich nochmal ein Wort, was genau das bedeutet für alle, die es noch nicht gehört haben sollten. Dort hätte ein anderes Team ihn von runterziehen können und sein Gehalt übernehmen können. Sonst wird er jetzt Free Agent, weil diese 48 Stunden allerdings schon verstrichen sind. Und zur Not muss Ferdi mich gleich korrigieren, wenn er schon was anderes gelesen hat. Ich habe bisher zumindest nicht gelesen, dass Moritz Wagner einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Deswegen wird er Free Agent werden. Und es wird sehr spannend zu sehen sein, bei welchem Team er am Ende unterkommt. Er hat in Washington davor gute Leistungen gezeigt in dieser Saison. Wir haben es drüber berichtet. Es war wirklich ansprechend. Er hat 7 Punkte im Durchschnitt gemacht, hatte vernünftige Spielzeit. Deswegen ist er auf jeden Fall weiter ein Kandidat für die NBA. Und es wird auch sein Ziel sein, in der NBA unterzukommen. Trotzdem, Ferdi, wie schwer wiegt am Ende sozusagen dieses Banner, dass er irgendwie so ein bisschen diesen Stempel, den er jetzt aufgedrückt bekommen hat, 3 Jahre NBA, 3 verschiedene Teams, 3-mal frühzeitig aus dem Vertrag sozusagen rausgewählt worden. Inwiefern ist das ein Stempel, den du erstmal irgendwie wegbekommen musst?
Boah, ist ein Stempel in zweierlei Hinsicht, würde ich sagen, weil zum einen das schon moralisch irgendwie für den Spieler, glaube ich, schwierig zu verkraften ist. Deswegen würde ich sagen, dass auf jeden Fall da für ihn schon mal ein individuelles Problem, vielleicht auch, ob er sich selber in Frage stellt, bin ich überhaupt noch NBA-Kaliber, kann ich hier wirklich zurechtkommen oder ist das alles noch so ein bisschen selbst eingeredet, dass ich es allen beweisen möchte und in echt gar nicht kann. Der zweite Stempel oder der zweite Gesichtspunkt ist halt wirklich, dass die Teams, die ihn dann vielleicht auch haben wollen, nicht gerade die sind, mit denen man in naher Zukunft was holen kann. Und da reden wir jetzt erstmal von Teams vielleicht, die da um den ersten Pick in diesem Jahr in der Lotterie rumrollen und dann gezogen werden. Deswegen schwierig, aber ich glaube er hat ja in Washington eigentlich ganz gute Leistungen gezeigt, deswegen war ich persönlich auch schon am Trade Deadline so ein bisschen davon überrascht, dass Washington ihn wirklich weggegeben hat. Die hatten natürlich auch ihre Gründe leider, aber wie gesagt, wirklich schwierig für Mo Wagner. Ich kann dir überhaupt nicht sagen, wo ich glaube, dass oder wo er unterkommt. Deswegen, das wird spannend zu beobachten sein, ob er vielleicht dieses Jahr ganz raus ist, ob er überhaupt in die NBA zurückkommt oder vielleicht sich wieder auf europäischem Boden umschauen muss.
Es ist wirklich bis jetzt noch wirklich offen, wo Wagner als nächstes landen wird. Er soll zwar weiter, so zumindest nach The Athletic haben berichtet, er sucht sich nach einem passenden Team um. Sein Ziel ist weiterhin NBA, er will dort unterkommen. Ja, er lebt dort drüben, sein Bruder, über den wir jetzt ja schon viele Wochen berichtet haben, Franz Wagner, lebt dort auch. Beide versuchen weiter diesen Traum NBA, den er sich ja schon erfüllen konnte. Ist ja nicht so, dass er nicht die letzten Jahre gespielt hätte. Also über 40 Einsätze für die Lakers, über 70 Spiele für die Wizards, jetzt 9 für die Celtics gemacht. Also er hat ja schon Erfahrung in dieser Liga sammeln können, trotz seiner jungen Jahre mit 23. Trotzdem ist es noch offen, wo er als nächstes landet. Er war auf dieser Waiverliste, wie gesagt, dort landen alle Spieler 48 Stunden, nachdem ihre Teams entlassen wurden. Dann kann eine andere Franchise kommen, den Spieler von dieser Liste holen und sein Gehalt einfach übernehmen. Und dann ist er sozusagen neuer Spieler. Das ist jetzt nicht passiert, deswegen ja, wird Moritz Wagner Free Agent werden und sehr wahrscheinlich die Saison nicht mehr zurückkommen. Da gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Dafür sind wir einfach schon zu weit. Und wie du es selber sehr gesagt hast, alle Teams, die jetzt gerade in den Playoffs sind, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass einer ihn spontan dazu noch dazu holt. Es wäre ihm gegönnt. Wir schauen für euch darauf, inwiefern er vielleicht nochmal zurückkommt, beziehungsweise wo sein Weg weiter lang geht. Ein immer noch sehr, sehr spannender junger deutscher Spieler, auf den wir uns hoffentlich noch mehr in der NBA freuen können. Wir bleiben dran. Das soll es aber für heute in der NBA gewesen sein.
Bevor du Schluss machst mit der NBA, wäre vielleicht im Zuge von Wagner noch ganz interessant zu wissen, dass auch wenn er zum Beispiel bei einem Team landet, das in die Playoffs kommt, dürfte er nicht in den Playoffs spielen, weil er nach der Trade-Deadline erst zu diesem Team gestoßen wäre. Und deswegen hat er wirklich dann nur noch 1-2 Wochen dann in der Regular Season wirklich. Deswegen Playoffs für Mo Wagner jetzt komplett offiziell Geschichte, auch wenn keiner wirklich damit gerechnet hatte.
Komplett richtig. Komplett richtig, was du da noch anfügst am Ende. Die Deadline ist ja am 9. April sozusagen abgelaufen. Dementsprechend, ja, bleiben ein paar restliche Saisonspiele für ihn, wenn das dabei ist. Sehr wahrscheinlich aber, dass er zur neuen Saison versucht, ein Team sich zu holen, für die er einfach einen ganz anderen Status besitzt, in der er mehr Spielzeit bekommt und ja, eine langfristige Anstellung anstrebt. Das soll es aber wirklich zu ihm gewesen sein. Gut, dass du mich nochmal, das ist natürlich, da war wieder aufmerksam zum Schluss, ne? Da war wieder aufmerksam, ja, ja. Aber so soll es ja hier auch sein. Wir arbeiten ja als Team zusammen, auch wenn genau. Man manchmal denken könnte, wir wären Gegner, aber nein, wir sind ein Team und versuchen euch so gut wie möglich zu unterstützen und die neuesten Informationen für euch zu sammeln. Und diese Information, die ich jetzt für euch habe, die ist wirklich brandneu, denn die ist erst heute Morgen veröffentlicht worden und es handelt sich um die NHL und um einen Rekordspieler der NHL. Und da vielleicht direkt die Frage an dich, Ferdi, da du ja so gut bewandert bist, wer ist denn der Rekordspieler?
Da muss ich jetzt leider gestehen, den Vornamen habe ich nicht zu 100% parat. Auf jeden Fall ist es Marlowe von den San Jose Sharks. Heißt er vielleicht mit Vornamen Justin oder?
Ja, Patrick. Patrick. Also, ich weiß nicht, vielleicht, okay. Vielleicht wird er von seinen Kumpels auch Justin genannt, aber ich glaube,
das glaube
Patrick ist der gängige Name. Patrick Marlowe, ganz genau, du hast es richtig erfasst, ist neuer Rekordspieler der NHL. Und zwar, was die Spiele angeht, ist am Montagabend alleiniger Rekordspieler geworden. Er war davor schon mit Mr. Hockey, wie er genannt wird, mit Gordie Howe zusammengezogen, der großen kanadischen Hockeylegende. Dazu gleich noch ein Wort. Patrick Marlowe hat jetzt 1768 NHL-Spiele auf dem Buckel. Also wahrscheinlich würden meine Knochen schon nach Spiel 10 endgültig den Geist aufgeben, wenn ich in der NHL dort auf dem Eis unterwegs wäre. Bei Ferdi weiß ich nicht. Vielleicht hält er noch 2-3 Spiele mehr aus. Ich will es gar nicht. Am Ende werden wir es wahrscheinlich nie erfahren. Aber 1768 ist eine unfassbare Marke. Er hat sie für die San Jose Sharks, wie du es richtig gesagt hast, erreicht. Bei den Las Vegas Knights sein Spiel gemacht und ist damit Rekordspieler der besten Eishockey-Liga der Welt und hat seinen Landsmann Gordie Howe abgelöst. Der ist 2016 im Alter von 88 Jahren verstorben und wurde bis dahin, ja, oder wird wahrscheinlich immer noch zu Recht Mr. Hockey genannt, denn er hielt fast über 60 Jahre diesen Rekord von 1767 Spielen, die er hatte, für sich. Er hatte am 26. November 1961 damals Ted Lindsay abgelöst, was diesen Rekord angeht. Hat sein letztes Spiel mit über 50 Jahren im Trikot der Hartford Whalers gemacht, also eine unfassbare Maschine damals gewesen und spielt davor lange für die Detroit Red Wings, also eine Legende, genauso wie es Marlowe am Ende wahrscheinlich auch werden wird. Der ist mittlerweile auch schon 41, also kein Jungspund mehr, ein erfahrener Haudegen in dieser Liga, seiner 23. Saison in der NHL und jetzt hat er ihn überholt. Verbrachte seinen Großteil seiner Karriere bei den Sharks, hat davor auch mal für Toronto Maple Leafs, auch mal in Pittsburgh bei den Penguins gespielt. Ja, und jetzt ist der Stürmer Rekordspieler. Kurzes abschließendes Statement von dir dazu, Ferdi, 1768 Spiele, Wahnsinn, oder?
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, die würde ich auch nur als Ersatztorwart in der NHL überstehen. Ansonsten glaube ich, geht das auch in Richtung 10 Spiele, bevor ich dann mit einem Genickbruch vom Eis geholt werden muss. Aber wirklich eine klasse Leistung, auch von Gordie Howe. Ich meine, der war insgesamt 5 Jahrzehnte oder über 5 Jahrzehnte hinweg oder in 5 verschiedenen Jahrzehnten, so rum ist, glaube ich, dann doch am realistischsten, war der in dieser Liga dabei und wir reden von einer Zeit, wo ja auch nicht so viel auf Schutz gegeben wurde. Also ich glaube, man kann in jeder Sportart sagen, es wurde mehr auf die Sicherheit von Athleten geachtet und das war damals noch was ganz anderes. Da hatten die Jungs weniger Schoner, der Puck kam dann mal auf die Kniescheibe und die Jungs haben gesagt, nice, da gibt's nachher ein Kühlpack drauf, aber das war's auch. Deswegen wirklich klasse, was die leisten, auch heute immer noch bemerkenswert, weil Eishockey ein wirklich intensiver Sport ist mit dem Takt, der da in der Liga gefahren wird. Auf jeden Fall cool. Wie gesagt, für mich maximal 10 Spiele als aktiver Spieler und sonst darf ich nur zugucken.
Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal, wir beide gegeneinander auf dem Eis zu stehen. Wer weiß, mal schauen, wer dann am Ende die längere Lunte hat sozusagen und länger es auf dem Eis aushält. Auf jeden Fall 1768 oder auch 67 Spiele. Ein Wahnsinn. Und damit ein neuer Rekord in der NHL. Kurz zum Abschluss nochmal, was die NHL angeht, bevor wir uns gleich zum Abschluss mit der MLB beschäftigen. Philipp Grubauer, der Nationaltorwart, auch Über den haben wir die letzten Wochen schon ein paar Mal gesprochen. Ist ein bisschen was Unschönes passiert, aber etwas, was in diesen Zeiten komplett normal ist. Er steht nämlich auf einer Corona-Liste. Die Corona-Liste der NHL und wird damit den Colorado Avalanche für mehrere Spiele fehlen. Ne? Sein Trainer Jared Bangder sagte, es wird sich, glaube ich, so um die 14 Tage dauern, bis er wieder im Einsatz ist. Das ist nicht ideal, gab sein Coach zu, aber wir wissen alle, Philipp ist so hungrig drauf, dass er sofort wieder ins Tor zurückkehren möchte, wenn er gesund ist. Das hoffen wir natürlich, das ist immer das A und O. Spieler, die auf dieser Liste geführt werden, kurz zum Abschluss dazu, müssen nicht zwangsläufig selbst infiziert sein. Also es reicht auch, wenn du eine Kontaktperson warst, dann musst du dich in Quarantäne begeben. Es ist nicht, zumindest habe ich es nicht rauslesen können, komplett übermittelt, ob Grubauer selbst infiziert ist. Wir hoffen natürlich trotzdem für ihn das Beste, dass er so schnell wie möglich zurückkommen kann, dass es ihm gesundheitlich gut geht und dass er Colorado helfen kann. Sie sind momentan Tabellenführer der West Division, dass sie, und sie können für die Playoffs sicher planen, dass er ihnen in den Playoffs helfen kann, denn er ist ein unfassbar guter Torwart, Stammtorwart bei Colorado und deswegen alles Gute an Philipp Grubauer. Und damit war es das für die heutige NHL-Session und zum Abschluss hat Ferdi für euch nochmal, ja, mal wieder ein bisschen was Denkwürdiges in MLB vorbereitet, ne?
Ja, wobei diesmal nicht in historischer Hinsicht, denn da war es diese Woche eigentlich ganz Business as usual, zumindest bei den Chicago White Sox, denn die haben so eigentlich was Besonderes geschafft, aber für diese Franchise ist das gar nichts mehr so Besonderes, denn Carlos Rodon, der Pitcher, hat einen No-Hitter geworfen, der zweite der Saison, und da waren wir wirklich nur zwei Outs davon entfernt, ein perfektes Spiel zu sehen. Für alle, die fragen, was ist ein perfektes Spiel, da muss man sagen, ein perfektes Spiel ist wirklich, wenn du 27 Schläger siehst, heißt 1, 2, 3 pro Inning und das Ganze 9 Mal und wirklich jeden nicht auf die Base kommen lässt, also wirklich, du arbeitest dich da durch, ohne eine Chance dem Gegner zu lassen. Das hat er wirklich fast geschafft, nur halt im vorletzten At-Bat. Der vorletzte, der ihm gefehlt hat, den hat er leider getroffen, Hit by Pitch gegen den Catcher Perez von den Cleveland Indians. Immerhin, am Ende gab es trotzdem noch den No-Hitter, eine tolle Sache, die Rodon so noch nie auf dem Niveau geschafft hat in der MLB. Am Ende gab es auch einen 8-0-Sieg für die Chicago White Sox gegen die Cleveland Indians. Und für die Franchise, wie gesagt, ist das gar nicht mehr so besonders, denn es war insgesamt der 20. No-Hitter der Franchise-Geschichte der Chicago White Sox. Wir hatten ja letzte Woche die Padres, da war es der erste in der Geschichte der Franchise. Also hier wirklich ganz normaler Arbeitsalltag in der Southside von Chicago. Aber ein anderes Thema hat uns in der Woche oder in dieser Woche in der MLB wirklich stark beschäftigt. Und das war die Serie zwischen den LA Dodgers und den San Diego Padres. Jetzt werden alle aufmerksamen Hörer wissen, oh, das sind ja die beiden Favoriten von Bjarne. Mal gucken, was die so leisten können. Und bisher machen sie wirklich ihren Ruf, ihren Titelansprüchen alle Ehre, denn sie sind richtig gut drauf. Die Serie ging insgesamt mit 2-1 an die Dodgers, heißt zwei der drei Spiele haben sie für sich entscheiden können. Und das waren auch gleich die ersten beiden, denn es war verdammt intensiv. Das erste Spiel ging mit 11-6 an die Dodgers, aber nach 12 Innings. Heißt, es musste in die Verlängerung gegangen werden, weil es eben noch nach 9 Innings unentschieden stand. Und wie das halt in so einem engen Spiel zwischen Rivalen ist, die unfassbar gut sind in einem Jahr, da kochen die Emotionen und die Gemüter einfach mal hoch. Es gab im ersten und auch im zweiten Spiel gleich mal Auseinandersetzungen. Und wenn man das im Baseball sieht, dann ist das einfach Gänsehaut. Also man kennt es ja aus dem Eishockey, wo sich die Jungs dann mal den Helm vom Kopf reißen und dann werden da die Fäuste geschmissen. Aber im Baseball ist es wirklich nochmal ein ganz anderes Ausmaß. Der Pitcher wirft zum Beispiel den Schläger ab und der Schläger kommt dann erstmal mit netten Worten und fragt nach der Handynummer. Der Pitcher sagt dann, nee, hab genug Freunde, dich brauche ich nicht noch oben drauf. Und dann, wenn die merken, okay, da geht's jetzt zur Sache, dann kommen erst die Ersatzbänke rein. Und dann, wenn sie merken, oh, da ist immer noch richtig heiße Luft und die Schiedsrichter kriegen da irgendwie nicht Kontrolle und Ruhe rein, dann kommt auch noch der Ersatzpitcher zum Beispiel oder das ganze Ersatzrepertoire aus dem Bullpen, heißt die dann noch ganz weit weg sitzen und das sind die Ersatzpitcher zum Beispiel, die kommen dann auch noch von 100 Metern ungefähr rausgelaufen oder reingelaufen in dieses Riesengewühle und haben auch noch ihren Senf dazuzugeben, also wirklich klasse Bilder, das macht unfassbar Spaß in so einem Duell und wie gesagt, das hatten wir auch im zweiten Spiel. Was wir auch hatten, war dann ein Dodgers-Sieg, nämlich 2-0 diesmal. Also das komplette Gegenteil zum ersten Spiel. Diesmal war das eher Low-Scoring und nicht High-Scoring. Und passend als Abschluss war auch ein absolutes Top-Play von Mookie Betts, der Schlusspunkt. Denn die Padres waren wirklich eine Haaresbreite davon entfernt, auszugleichen im letzten Inning mal wieder, wie schon im ersten Spiel. Mookie Betts hat sich aber im Outfield lang gemacht, so ein bisschen den Rasen geküsst und den Ball noch irgendwie vor dem Boden aus der Luft gekratzt. Eine Riesenszene. Es hat verdammt Spaß gemacht, sich die beiden Spiele da in den Highlights nochmal Revue passieren zu lassen. Deswegen habe ich mich auch aufs dritte Spiel gefreut. Das ging dann 5-2 für die Padres aus. Diesmal gab es keine Auseinandersetzung. Alles ging dann relativ geregelt ab. Aber auch dieses Spiel war wirklich hochklassig. 5-2 ging es am Ende aus. Die Führung für die Padres kam erst im 8. Inning. Also auch hier wirklich bis zur letzten Viertelstunde des Spiels war da auf jeden Fall einiges an Spannung geboten. Und Justin Turner, der Infielder der Los Angeles Dodgers, hat dann auch vollkommen zu Recht gesagt nach diesen drei Spielen, wir werden 19 World Series Spiele haben. Und es war erst der Anfang. Ich freue mich mega drauf. Ich hoffe auch wirklich, dass vielleicht die Padres gegen die Dodgers, wenn das so auf diesem Niveau bleibt, im Conference Final oder im League Final für die National League aufeinandertreffen, dann über die volle Distanz mit 7 Spielen. Das hätte, glaube ich, was. Da würden wir uns alle drauf freuen. Und insgesamt kann man sagen, Bjarne, du hast wirklich gute Tipps abgegeben. Denn die Dodgers sind nach dieser Woche auf Platz 1 der Power Rankings in der MLB. Und logisch, die Padres auf Platz 2. Meine New York Yankees haben so momentan so eine kleine Schwächephase. Die sind gar nicht erst unter den Top 10 der Liga. Aber ich glaube, da bin ich zuversichtlich, das wird noch. Bjarne, wie sehr fühlst du dich gerade bestätigt? Wie aufgeplustert bist du gerade hinter deinem Mikrofon, wenn du das hörst?
Ja. Ich bin aufgestanden in der Zwischenzeit. Also ich stehe. Mich hält es nicht mehr auf meinem Sessel. Ich bin aufgestanden, einfach nur, weil ich mich freue so sehr. Kleinen Jubelschrei eben versucht, zumindest zu unterdrücken. Nein, die Saison ist trotzdem noch jung. Ich kann aber allen empfehlen, Dodgers gegen Padres. Wenn ihr irgendwie nochmal an die Highlights rankommt, zieht sie euch rein. Ferdi hat es richtig beschrieben. Da ging es heiß her. Wir stehen zwar, vielleicht sollten wir das auch nochmal kurz sagen, natürlich gegen Gewalt in aller möglichen Art und Weise und gegen Konfrontation. Aber ein bisschen gehört zum Sport auch dazu, dass man dieses Knistern spürt, ja, dass man so ein bisschen Emotionalität sieht. Wir beschweren uns immer alle, ach meine Güte, die Sportler, die sind doch alle immer so weit davon entfernt, die Millionäre. Nein, denkst du, die haben richtig Bock. Dann werden halt auch mal Handynummern ausgetauscht oder ein paar nette Sätze über die Familie gesagt, dann ist das halt auch nochmal so. Aber am Ende des Tages drei spannende Paarungen, zwei sehr, sehr gute Teams und die Saison ist zwar noch sehr, sehr lang, aber ich gehe mal davon aus, dass ich nicht umsonst am Ende die beiden ganz weit oben gesehen habe. Und wenn es so wäre, wie du es gesagt hast, dass sie sich ganz, ganz spät in der Saison nochmal wieder treffen, würde ich mich persönlich natürlich freuen, weil es A, dann ein Bombenspiel wäre und B, ich zumindest recht hätte und einer von beiden am Ende wahrscheinlich in die World Series eintaucht, wollte ich gerade schon sagen, einzieht. Deshalb, ich bleib gespannt, hab aber dich und deine Yankees immer auf dem Zettel, keine Sorge.
Das sollten auch alle weiterhin haben, denn ich bin, wie wir alle wissen, total verrückt. Ich bin für alles zu haben und auch bei wilden Tipps, deswegen bleibe ich da bei meinen Yankees. Jetzt bin ich aber vor allem erstmal für die Bundesliga in der englischen Woche zu haben. Wir haben jetzt 18.23 Uhr in unserer Zeit zumindest, wie wir hier aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, Bjarne, aus meiner Sicht persönlich ist es höchste Eisenbahn, jetzt hier den Deckel drauf zu machen. Das war jetzt erstmal genug amerikanischer Sport für mich. Ich freue mich jetzt wieder auf ein bisschen europäischen Fußballchaos, der ja momentan garantiert ist. Und ich glaube, da bist du auch dabei.
Da bin ich auch dabei. Zum Abschluss vielleicht nochmal zu dem Thema zu sagen, bei all dem Zirkus, der da draußen momentan los ist, besonders bei dem so heiß geliebten Fußball in Europa, ist es auch immer wieder schön, nach Amerika zu schauen, wo zwar auch der Zirkus nicht Halt gemacht hat, sondern immer wieder da ist, aber einfach diesen Sport zu sehen, wie er lebt und lebt und sich weiter durchzieht. Deshalb bleibt uns weiter treu, hört uns zu, habt Bock drauf und wir wünschen euch allen einen schönen Mittwochabend und für alle, die es jetzt noch hören sollten, genießt Sport, wie auch immer er aussieht. Und bleibt gut drauf, bleibt gesund. Bis dahin, schönen Abend euch, macht's gut.
Ciao.